Hi, ich bin Marco und für mich ist mein Opa Jo einer der besten Menschen, die es gibt.
Marco, wo steckst du?
Wenn ich mit meinen Geschwistern damals Oma und Opa besucht habe, gab es immer jede Menge Action. Wir waren im Freibad, haben auf dem Sportplatz um die Ecke Fußball gespielt, mein Opa war im Tor, wir haben gegrillt und, und. Aber vor allem hat mein Opa schon immer extrem viele Geschichten erzählt. Aber nicht so ausgedachten Stuff, sondern aus seinem Leben. Zum Beispiel von früher im Zweiten Weltkrieg, als er auch selber noch ein Kind war.
An Nahrungsmitteln hat es während des Krieges nicht gefehlt.
Echt?
Ja, es gab, gut, es gab die Südfrüchte, gab es natürlich nicht mehr, die wurden nicht mehr importiert. Also Bananen waren so ein Problem. Ich weiß noch, wie meine Mutter sagte, oh, ich möchte einmal in meinem Leben wieder eine Butterbrot mit Banane essen.
Ein Butterbrot mit Banane. Schmeckt das?
Das schmeckt gut, das mache ich heute noch manchmal.
Echt? Das habe ich noch nie gegessen. Kann ich mir nicht gut vorstellen.
Guck mal an.
Schmeckt das, Oma?
Ja, das ist lecker.
Meine Oma ist natürlich auch immer dabei. Seit ein paar Jahren ist sie aber leider demenzkrank. Das bedeutet, sie vergisst mit der Zeit immer mehr. Meine Oma heißt auch Jo, wie mein Opa, kein Witz. Also eigentlich heißen die beiden Jutta und Joachim, gegenseitig nennen sie sich aber Jo und Jo.
Mit Nutella noch, oder?
Nee.
Ach, Nutella hat es doch nicht gegeben.
Das gab's
doch nicht. Kakao gab es natürlich, aber nicht Nutella oder so etwas.
Seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine vor 2 Jahren reden mein Opa und ich sogar noch viel mehr über den Krieg.
Und das Schlimmste, was wirklich passieren konnte, war, dass wieder ein Krieg in Europa ausbricht. Das ist das wirklich das Ekelhafteste. Aber wo Diktaturen sind, ist Krieg.
Ich merke meinem Opa an, dass ihn das alles sehr mitnimmt. Das liegt natürlich auch daran, dass der Krieg ihn an seine eigenen Erlebnisse erinnert. Damals, im Zweiten Weltkrieg. Dazu muss ich sagen, meine Familie lebt seit Generationen in Deutschland. Also mein Opa und seine Eltern haben vor und im Krieg so richtig in Nazi-Deutschland gelebt.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Aber mein Opa sagt, unsere Familie, das sollen keine Freunde der Nazis gewesen sein.
Und mein Vater, ja, der war ein gebildeter Mensch, der hatte ja immerhin eine Handelshochschule besucht. Der war, so viel ich weiß, nicht Hitler-Anhänger. Meine Mutter auf jeden Fall nicht, die hat geschimpft auf diesen Hitler.
Unsere Familie soll damals sogar ganz gute Beziehungen zu Jüdinnen und Juden gehabt haben. Zum Beispiel mit einem Paar, das in der Wohnung unter ihnen gewohnt hat. Ich bin auch ein bisschen stolz, wenn mir mein Opa das so erzählt. Aber manchmal gibt's da auch ein paar Sachen, die mein Opa erzählt, die verstehe ich nicht so ganz. Geschichten, die für mich nicht zusammenpassen. Zum Beispiel sagt mein Opa, dass sein Vater, also mein Urgroßvater, obwohl er ja kein Anhänger Hitlers gewesen sein soll, sich freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hat.
Da hat er sich dann für den Krieg entschieden, wurde Soldat.
Soldat in der Wehrmacht, den Streitkräften des Deutschen Reichs. Mein Uropa war also Teil des Heers, das für Adolf Hitler gekämpft hat. Für die Antisemiten, für die Diktatur. Und das freiwillig. Das finde ich schon echt heftig. Und gleichzeitig soll mein Uropa irgendwie gegen die Nazis gewesen sein. Wie kann das bitte sein? Und dann gibt es sogar noch mehr Ungereimtheiten in den Geschichten meines Opas. Wenn es um früher geht, dann tun viele oft so, als wäre das eine andere Welt, als ging uns das alles nichts an, nach dem Motto Geschichtsunterricht Klasse 10, I don't give a fuck. Aber wenn ich mit meinem Opa rede, spüre ich, dass da mehr ist, dass das echt war, dass seine Geschichte auch meine ist, meine Familiengeschichte, die Geschichte meiner Vorfahren. Dass obwohl der Krieg und die Nazi-Zeit schon lange her sind, all das auch heute noch nachwirkt. Ich will wissen, was das mit mir macht und wie uns die Vergangenheit auch heute noch beeinflusst.
Also Berlin war mit einem Wort war natürlich eine Hölle. Also Berlin war wirklich grauenhaft.
Und wie ist es hier zu sein?
Warte noch mal. Wir sind hier runtergekommen, die Treppe, und dann haben wir mitgekriegt, dass da draußen russische Soldaten sind. Und da haben die auch schon geschossen und dann sind wir hier hintergesprungen. Hier in die Ecke rein. Hier hinten. Und da waren wir geschützt.
Krass. Also Kinder und Krieg wurde gar nicht problematisiert.
Aber was glaubst du, warum oder wie so diese Erinnerung kam?
Mag sich alles Mögliche vermischt haben, nicht? Mit den Tatsachen.
Die Leute erwarten immer so einen echten Aufschluss. Also so, mein Großvater war 98,5%iger Nazi. Und das ist absoluter Mist.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Ich bin Marco und ich mache mit meinem Opa eine Reise in die Vergangenheit, in die Nazi-Zeit, in der er geboren ist und in die DDR, aus der er geflohen ist. Mein Opa Jo ist einer von Millionen Deutschen, die diese düsteren Zeiten erlebt haben. Ich will herausfinden, warum seine Geschichte und die seiner ganzen Generation für uns heute noch wichtig ist. Das ist Opa Lass Reden, ein Podcast der ARD. Jede Folge könnt ihr in der ARD Audiothek hören und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die ersten 3 von insgesamt 7 Folgen könnt ihr jetzt schon hören. Jeden Mittwoch gibt es dann 2 neue Folgen. Und das hier ist die erste Folge. Über Erinnerungen. Okay, vielleicht wäre es auch mal ganz gut, wenn ich mich noch selber kurz vorstelle. Also, ich bin Marco Artmann, 21 Jahre alt und bin einer von 4 Enkeln von Jo. Und ein paar von euch kennen mich vielleicht auch schon von TikTok, YouTube oder Instagram. Da mache ich so Sachen wie das hier.
Unnötige Fakten über Pizza, die du noch nicht wusstest. Ist das hier wirklich der echte TikTok-Account von Cristiano Ronaldo? Was bringt es eigentlich, sich über Nacht den Mund zuzukleben?
Also in meinen meisten Videos will ich Leuten krasse Sachen zeigen, von denen die selber vielleicht noch nicht gehört haben. Aber Social Media ist natürlich nicht mein ganzes Leben. Ich spiele zum Beispiel gern Fußball, auch ohne meinen Opa. Ich liebe es, andere Leute zu bekochen und vor ungefähr einem Jahr habe ich angefangen, beim SWR eine Ausbildung als Kaufmann für audiovisuelle Medien zu machen. Und naja, ich wollte schon immer einen Podcast machen, in dem ich mit meinem Opa rede. Nicht nur, weil ich irgendwie faszinierend finde, was er so von früher erzählt, sondern auch, weil ich weiß, dass viele von euch nicht oder nicht so gut mit ihren Omas und Opas reden können. Gründe dafür gibt's eigentlich viele. Weil die Großeltern schon tot sind oder weil sie weit weg wohnen oder weil sie überhaupt nicht darüber reden wollen. Oder weil sie vielleicht auch gar nicht wissen, wie man so ein Gespräch anfangen könnte. Und mein Opa fand das mit dem Podcast auch immer eine gute Idee. Weil er selber hat seine Mutter damals auch schon interviewt, nur das Gespräch eben nicht im Internet hochgeladen.
Ich denke mal, das ist ja ein ganz schönes Andenken an einen anderen Menschen sein, nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Und, das fand ich ziemlich geil, der SWR wollte auch einen Podcast über meinen Opa machen. Die haben dann 2 Journalisten angeheuert, Imre und Magdalena, die mir dabei helfen sollen.
Hey!
Hallo!
Hallo!
Hallo! Alles klar?
Imre und Magdalena sind witzig, weil sie irgendwie so ein ungleiches Duo sind. Imre ist groß, Magdalena ist eher klein, er ist eher ruhig und sie ist eher laut. Die beiden erzählen auch immer irgendwas von wegen intergenerationeller Erinnerung und wieso das wichtig ist und so weiter. Und deswegen hätten sie auch so Lust darauf, diesen Podcast mit mir und meinem Opa zu machen. Soweit so gut. Nur leider haben Imre und Magdalena auch einen, ja sagen wir mal, Kritikpunkt am Podcast mit meinem Opa. Und den habe ich erstmal auch gar nicht so gerne gehört.
Und jetzt mal richtig blöd gefragt. Also alles, was du von deiner Familie weißt, weißt du... Aber eigentlich nur sozusagen von den Erzählungen von deinem Opa, oder?
Ja, also er hat dazu ja auch viel aufgeschrieben. Mhm. Einmal davon und halt von Erzählungen. Aber es ist alles von ihm, ja.
Also so richtig quasi gecheckt hast du es jetzt nicht irgendwie mal. Also ich weiß nicht, wie man es überprüfen könnte, aber da gibt es jetzt nicht andere Quellen oder sowas.
Nee.
Am Anfang weiß ich gar nicht, was die beiden da jetzt so genau wollen.
Also es könnte natürlich auch so ein bisschen sein, dass es nicht alles so ganz stimmt. Also das wäre eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal, oder?
Habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber könnte schon sein, ja.
Aber irgendwann checke ich, auf was Imre und Magdalena eigentlich raus wollen. auf die Geschichte, die mein Opa über seine Eltern erzählt, dass die keine Freunde der Nazis gewesen sein sollen.
Es gibt ja so Umfragen und so, wo dann oft halt, ne, wo heutzutage ganz viele Leute sagen, ja, also in meiner Familie war kein Täter, eigentlich waren es alles voll die Widerstandskämpfer.
Die Studie, von der Magdalena da redet, findet ihr auch in den Shownotes, falls ihr dazu noch mehr wissen wollt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so hatte ich das noch nie gesehen. Aber natürlich weiß ich, dass mich mein Opa niemals anlügen würde. Mein Opa ist schlau, also so richtig schlau, er ist nämlich Physiker. Und er ist auch sehr lieb und gutmütig. Zum Beispiel hat er meinen Geschwistern und mir nie einen Streich übel genommen. Aber auch wenn er von außen mit seinen weißen Haaren und seiner dicken Brille wie ein knuddeliger Teddybär wirkt, weiß ich, dass er auch ziemlich mutig ist.
Also ich versuche in meinem Leben keine Ängste zu haben. Ängste bringen einen auch nicht weiter.
Mein Opa Jo sagt, was Sache ist. Er hat es eigentlich gar nicht nötig, mich anzulügen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eben manchmal Geschichten von ihm, die mich, sagen wir mal, ein bisschen stutzig werden lassen. Wo, wenn ich näher nachfrage, mein Opa nicht genau weiß, was eigentlich genau wie passiert ist. Aber fangen wir von vorne an.
Ja, es ist spannend.
Ja, ne?
Es ist spannend.
Ein leicht verändertes Zimmer.
Ja, stimmt.
Meine Oma, mein Opa und ich sitzen bei ihnen im Wohnzimmer. Aber wir sind nicht alleine.
Soll ich die Schuhe ausziehen?
Opa, soll er die Schuhe ausziehen?
Soll ich die Schuhe ausziehen?
Nein, brauchen sie nicht. Okay. Wenn sie trocken sind,
ja.
Darunter, ja.
Nee, kein Problem.
Mit dabei ist eben auch ein kleines, jetzt schulloses Kamerateam. Weil heute ist der große Tag, wo ich mit meinem Opa das erste Mal vor Kameras und Mikrofon über sein Leben rede. Davor waren wir ja immer zu zweit.
Der Teppich ist älter als eure Socken.
Meine Großeltern wohnen in einem Reihenhaus in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg. Ihr Wohnzimmer, das sonst ein ganz typisches, gemütliches, alte-Leute-Wohnzimmer ist, braune Sessel, Sofa, bedruckte Tapeten, Teppiche und ein Aquarium, ist jetzt mit Kamerazeugs vollgestellt.
Dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Ja, ich habe da ein paar Videoaufnahmen gemacht.
Ja, sehr gut.
Alle sind ein bisschen aufgeregt. Die Technikleute, ob die Batterien reichen werden, ich, ob mir alle Fragen einfallen und mein Opa, weil einfach ein Haufen Leute in seinem Haus sind. Aber als endlich alle Kameras und Mikros am richtigen Platz stehen, mein Opa und ich gemütlich in den Sesseln sitzen und wir endlich so richtig anfangen, ist die Aufregung zumindest bei meinem Opa direkt weg. Du wurdest ja 1937 geboren, also 2 Jahre bevor der Krieg begonnen hat. Wie war das damals, quasi vor dem Krieg geboren zu werden? Wie bist du aufgewachsen? Wie war so deine Kindheit?
Also mein Erinnerungsvermögen setzt ein mit 2 Jahren. Das heißt also, das war gerade die Zeit, als der Krieg begann.
Mit 2 Jahren schon?
Mit 2 Jahren, ja.
Ich muss an die Schwarz-Weiß-Bilder von meinem Opa aus dieser Zeit denken. Ein kleiner, blonder Knirps, der auf den Knien von seiner Mutter sitzt.
Weil ich das Glück hatte, als Kind mit meinen Eltern von Berlin nach Wangerooge zu fliegen.
Mhm.
Mit der guten alten Tante Ju.
Wangerooge, das ist eine kleine Insel in der Nordsee, auf die meine Urgroßeltern damals mit meinem 2-jährigen Opa zum Urlaub machen geflogen sind. Und Tante Ju, das ist nicht die dritte Jo in unserer Familie, also Jo, Jo und Ju, sondern das ist ein...
Das ist ein 3-motorige, unverwüstliche Flugzeug.
Das Flugzeugmodell heißt eigentlich Junkers Ju und ist ein kleines Passagierflugzeug mit nur etwa 15 Sitzen. Damals war Fliegen natürlich viel teurer als heute. Man hat das deswegen auch nicht so oft gemacht, wenn überhaupt. Aber das ist nicht der einzige Grund, dass die erste Erinnerung von meinem Opa für mich so besonders ist.
Warum Erinnerung an diesen Flug? Ich guckte natürlich raus und sah unten dann vor Wangerooge die Schiffe. Und die ähnelten sehr meinem Spielzeug. Schiffen, mit denen ich immer auf dem Teppich spielte.
Das hat natürlich Eindruck auf meinen Opa gemacht. Aber nicht nur das. Auch das, was seine Eltern daraufhin gesagt haben sollen.
Ich meine noch, mich daran erinnern zu können, dass mein Vater sagte, um Gottes Willen, man sah nämlich lauter Kriegsschiffe vor Wangerooge. Und da habe ich in Erinnerung, dass meine Eltern sagten, um Gottes Willen, es gibt Krieg.
Ist doch schon krass, so wenn deine erste Erinnerung überhaupt in deinem Leben eine Erinnerung an den Kriegsbeginn ist. Das hat mich auch schon immer schockiert, dass das bei meinem Opa so war. Aber es gibt da eine Sache, die wundert mich schon.
Wenn ich mir mal überlege, was ich mit 2 Jahren gemacht habe, da weiß ich nichts. Also das Früheste, was ich weiß, ist vielleicht auch durch Bilder, was ich im Kindergarten so gemacht habe, dass ich mal auf einer Faschingsparty ein Löwe war, als Löwe geschminkt wurde. Aber sonst weiß ich eigentlich nichts mehr. Deswegen finde ich das schon krass, dass du das noch weißt. Ist das wirklich so, dass du dich daran erinnern kannst? Oder ist das vielleicht auch durch Bilder oder Erzählungen nochmal prägsamer?
Nein, daran kann ich mich wirklich erinnern.
Aber dann denkt mein Opa nochmal nach. Und auf einmal ist er sich dann doch unsicher. Waren es wirklich Kriegsschiffe, die er gesehen hat? Oder vielleicht doch normale Küstenschiffe? Vielleicht kommt doch
Erzählung und Bericht und so weiter etwas ins Gedächtnis hinein.
Und am Ende meint er,
ja, das ist eine gute Frage, nicht? Die Frage auch immer, wie weit kann man sich erinnern?
Gute Frage. Wie weit kann man sich erinnern und wie funktioniert das eigentlich mit den Erinnerungen? Imre und Magdalena sagen, sowas muss man Profis fragen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die genau wissen, wie die Psyche und Erinnerungen funktionieren.
Ob das jetzt überhaupt, nee. Hören Sie da was? Nee.
Und das haben wir gemacht.
Doch, ja.
Das heißt, der Ton ist besser, als wenn ich das jetzt nicht hätte.
Das ist Angela Moret. Sie ist außerplanmäßige Professorin an der Leibniz-Universität Hannover für Sozialpsychologie. Ich spreche mit ihr per Videocall. Magdalena ist auch dabei. Und nachdem wir die technischen Schwierigkeiten überwunden haben, frage ich sie, warum Erinnerungen überhaupt so wichtig für uns sind.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil der menschlichen Identität, weil wir ja uns ein Stück weit darüber definieren, angefangen von unserem eigenen Namen. Wenn wir uns an den nicht mehr erinnern können, dann verlieren wir unsere Identität. Aber auch zu wissen, ich komme da und daher, das waren meine Eltern, da bin ich aufgewachsen, da bin ich zur Schule gegangen, dann habe ich den und den Beruf gelernt. Das sind sozusagen wichtige Lebenserinnerungen.
Und Moret sagt eben, Erinnerungen sind nicht in Stein gemeißelt.
Wir ändern unsere Erinnerungen immer wieder.
Also Teile werden vergessen. Bestimmte Details werden wegen anderen, neuen Erlebnissen hervorgehoben, andere verschwinden. Man denkt, etwas war größer oder kleiner oder hatte eine andere Farbe, als es in echt war. Oder man verwechselt das Datum, an dem ein Ereignis passiert ist und so weiter. Okay, aber wie alt ist man jetzt, wenn sich die ersten Erinnerungen festsetzen? Kann die Geschichte von meinem Opa wirklich stimmen?
Also die ersten Erinnerungen, normales Alter ist so zwischen 2 und 3 Jahren. Bei manchen ist es etwas später.
Also, dass mein Opa sich an etwas so Frühes erinnern kann, das kann schon sein. Sozialpsychologin Moret sagt sogar auch, dass sich die Schiffserinnerung meinem Opa so eingeprägt hat, kann daran liegen, dass Fliegen eben doch eine besondere Situation für ein Kind ist.
Dieser Blick nach unten auf diese Schiffe, die dann plötzlich von oben zu sehen sind und so klein sind, so ja eine Mischung vielleicht aus Faszination und Erschrecken. Also es kann schon sein, dass einzelne Bilder sich einem sehr, sehr intensiv einprägen, auch aus so einer ganz frühen Zeit.
Trotzdem, was ich jetzt nochmal so richtig gecheckt habe, ist, dass Erinnerungen eigentlich nie das Gleiche sind wie Realität. Also ein bisschen verzerrt oder lückenhaft hat man Ereignisse und Erlebnisse immer im Kopf. Und allein schon deswegen kann es sein, dass ein paar Sachen, die mir mein Opa erzählt, vielleicht nicht immer ganz 100% stimmen. Imre und Magdalena sagen, sie helfen mir dabei zu recherchieren, was von den Geschichten von meinem Opa wirklich stimmt. Und ob es noch andere Sachen gibt, die mein Opa vielleicht nicht weiß. Weil mein Opa war damals ja noch ein Kind. Und es kann ja auch sein, dass seine Eltern was gemacht haben, was sie ihm gar nicht erzählt haben. Weil ganz ehrlich, die Nazizeit hatte so viele Facetten des Grauens. Und natürlich haben danach viele Deutsche nicht gern darüber geredet, was sie damals so Schlimmes gemacht haben. Zum Beispiel, weil sie sich halt geschämt haben.
Also nicht zuzugeben, zum Beispiel, dass man mal dafür war. Oder laut Heil Hitler gebrüllt hat. Oder was noch viel schlimmer ist oder innerlich auch weitergeht, dass man vielleicht jüdische Nachbarn denunziert hat oder sich dann aus deren Wohnungen Sachen geholt hat und so weiter.
Wie schon gesagt, mein Opa sagt, dass seine Eltern, meine Urgroßeltern, nichts Schlimmes gemacht haben. Imre und Magdalena wollen das trotzdem alles so gut es geht überprüfen. Einfach.
Da ein bisschen zu schauen, ob man halt irgendwie Ansatzpunkte, um ganz ehrlich zu sein, so ein bisschen zu schauen, ob das stimmt, was dein Opa für ein Gefühl hatte zu ihm. Ne? Weil er hat ja auch gesagt, dass er nicht glaubte, dass der irgendwie mit dem Regime sympathisiert hat und so weiter.
Auch wenn ich meinem Opa dann natürlich glaube, finde ich das trotzdem gut. Weil ich will schon wissen, was damals alles wirklich passiert ist. Und auch mein Opa ist ziemlich neugierig, was Imre und Magdalena so alles herausfinden werden. Wenn es um damals geht, gibt es aber eine Frage, die mich auch abseits von meiner Familie beschäftigt. Wie konnte es so weit kommen, dass das Nazi-Regime nicht nur viele Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg umgebracht hat, sondern auch 6 Millionen Jüdinnen und Juden? Das waren 2/3 der in Europa lebenden Jüdinnen und Juden. Dieses Verbrechen wird als der Holocaust bezeichnet. Und wie konnten die Nazis und Adolf Hitler überhaupt an die Macht kommen?
Was glaubst du denn, warum Hitler damals so beliebt war bei den Menschen?
Naja, das hat natürlich eine ganze Reihe von Gründen.
Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut und mein Opa hat natürlich total recht. Wie Hitler genau an die Macht gekommen ist, da haben natürlich viele Faktoren reingespielt. Also wenn ich das hier ganz genau erklären würde, würden wir noch morgen hier sitzen. Aber hier sind mal 3 der wichtigsten Dinge an der Geschichte, die ich schon mal ziemlich interessant finde. Erstens, Adolf Hitler und die NSDAP haben viel über den Ersten Weltkrieg geredet. Den hat Deutschland ja verloren und musste deswegen Land und Geld abgeben. Aber die Nazis hatten da immer so eine Verschwörungstheorie, dass Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch einen angeblichen Verrat von politischen Gegnern und besonders von den Juden verursacht wurde. Die sogenannte Dolchstoßlegende ist das. Und das hat natürlich bei vielen Deutschen wegen ihres von der Niederlage verletzten Stolz gezogen. Nach dem Motto, wir Deutschen sind ja so toll, deswegen hätten wir den Ersten Weltkrieg ja eigentlich nicht verloren. Aber. Zweitens, Hitler hat viel versprochen. Zum Beispiel Arbeit. Anfang der 30er Jahre hat es eine total hohe Arbeitslosenquote gegeben. Fast 10% der Menschen waren arbeitslos. Und weil er schon immer so militärisch aufgetreten ist und so gewirkt hat, als ob er die Sache im Griff hat, haben die Leute das dann wohl geglaubt. Und drittens, Adolf Hitler ist jetzt nicht mit einem Militärputsch an die Macht gekommen, sondern er ist von den Deutschen gewählt worden. In der letzten einigermaßen freien Wahl hat die NSDAP etwa 33% der Stimmen bekommen. Also keine absolute Mehrheit, aber es hat auch keine stärkere Partei gegeben. Deswegen haben sie ihn zum Kanzler gemacht und dann hat er total schnell angefangen, Deutschland in ein autoritäres Regime umzubauen. Das hat nicht mal ein halbes Jahr gedauert. Wie gesagt, die ganze Geschichte, wie Hitler und die Nazis das gemacht haben, ist natürlich noch etwas komplizierter. Deshalb können wir sie nicht komplett hier im Podcast erzählen. Wenn ihr dazu aber noch mehr wissen wollt, schaut doch mal in das Video von Mr. Wissen2Go auf YouTube. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Aber wie war das eigentlich wirklich damals gelebt zu haben? So als normaler Deutscher. Mein Opa ist 1937 in Berlin geboren worden. 4 Jahre nachdem Hitler an die Macht gekommen ist. Und war quasi in der Mitte des Geschehens. Und erstmal ist es in dieser Zeit vielen Deutschen unter Hitler auch gut gegangen. Und meiner Familie ist es wohl sogar sehr gut gegangen.
Wir hatten eine sehr schöne Wohnung in Berlin-Karlshorst. Also Karlshorst ist sozusagen ein schmuckes Villenviertel im Osten der Stadt. Dort lebten wir, mein Vater hatte ein Auto.
War das was Besonderes damals, ein Auto zu haben?
Ja, schon. Ja. Und er hatte vor allen Dingen einen Adler, der sehr sportlich war und ihm natürlich viel Spaß gemacht hat.
Ein Adler, das sieht ziemlich so aus, wie man sich halt so einen edlen Oldtimer vorstellt. Nur damals war es halt ein komplett neues Auto.
Ja, also Geldknappheit hatten meine Eltern bestimmt nicht. Mein Vater hatte ja eine Ledergroßhandlung und mit der hat er, wie ich dann später aus Papieren entnehmen konnte, hat er gut verdient damit. Meine Mutter hat nicht gearbeitet, war zu Hause.
Das war früher völlig normal. Der Vater hat gearbeitet, die Mutter war zu Hause. Die Eltern von meinem Opa, also meine Urgroßeltern, hießen übrigens Günther und Luise. So richtig altklingende deutsche Namen. und mein Opa war auch ihr einziges Kind. Ich meine, ihr könnt es euch denken. So gut es vielen Menschen in Deutschland in diesen ersten Jahren unter dem Nazi-Regime gegangen ist, so schlecht ist es den anderen ergangen. Juden und Jüdinnen, queeren Menschen, behinderten Personen, Sinti und Roma und vielen mehr. Darüber reden wir noch. Aber wie gesagt, für viele Deutsche sah es erstmal so aus, als ob die Nazis ihre Versprechen einlösen. Arbeit, wirtschaftlicher Erfolg, es ging bergauf. Und sogar als Hitler 1939 dann den Krieg losgetreten hat und in Polen einmarschiert ist, war man hier erstmal nicht beunruhigt. Warum auch? Es lief ja alles super. Hitler hatte ja sogar Paris eingenommen. Und am Eiffelturm hing ein riesiges Poster: Deutschland siegt auf allen Fronten. Und auch mein Opa hat mir das immer so erzählt, dass sie dann sogar während des Kriegs erstmal noch ein super gemütliches Leben in Berlin hatten.
Als ich 4 Jahre alt wurde, war Kindergarten angesagt. Mhm. Und das lief eigentlich auch noch relativ normal ab. Das war 1941. Nicht, aber
da war der Krieg ja schon im vollen Gange.
Da tobte der Krieg schon, im Osten war voll im Gange. Und trotzdem schien das Leben immer noch in der Großstadt normal zu sein.
Aber natürlich, irgendwann kam der Krieg auch nach Deutschland. Vor allem in Form von Luftangriffen.
Aber als die Bombardierungen losgingen, das war schon fürchterlich. Nicht?
Schon 1940 hat es erste Luftangriffe auf die Hauptstadt gegeben. Am Anfang noch wenige, aber es werden immer mehr. Abgeworfen werden die Bomben vor allem von den Flugzeugen der Briten und der US-Amerikaner. Zusammen mit den Sowjets und den Franzosen nannte man diese 4 Länder zusammen damals die Alliierten. Die haben damals gemeinsam gegen Hitler gekämpft. Ziel der Bombardierungen sind zum einen Industrieanlagen, aber teilweise auch die Zivilbevölkerung. Die Alliierten hoffen so, die Moral der Deutschen zu brechen. Allein in Berlin sind deswegen viele tausende Menschen gestorben.
Ich hatte doch auch die Angst, dass so eine Bombe einschlägt und den Keller zerschlägt und so, in dem wir waren. Also das war schon bewusst.
Und das war ja aber eine Angst, die eigentlich akut immer da war.
Die war immer da, denn die Angst, verschüttet zu werden, die war irgendwie gegenwärtig.
Ja, krass.
Und das war ja auch manchmal schaurig, wenn man, also das war jetzt dann in den späten Jahren, 1944. Wenn man aus dem Keller kam, war die ganze Stadt, der ganze Horizont war rot, weil Berlin brannte.
Das sind schon heftige Erinnerungen. Und natürlich, es gibt ältere Menschen, die zu sehr unter diesen Kriegserinnerungen leiden, um darüber zu sprechen. Darüber habe ich auch mit Angela Moret geredet.
Es gibt auch Menschen, die sagen, ich kann mich erst seit Schulbeginn oder so erinnern. Das heißt, die haben dann vielleicht auch die Möglichkeit, sich zu erinnern, aus irgendwelchen Gründen abgeblockt.
Wenn jemand so eine seelische Verletzung von einem schlimmen Erlebnis hat, die nicht mehr verheilt, dann nennt man das Trauma. Und Traumata können verschiedene Effekte auf Erinnerungen haben. Manche Menschen blocken Sachen aus, andere behalten Bestimmtes besonders intensiv im Gedächtnis. Und natürlich haben viele der Kriegskinder, so heißt die Generation von meinem Opa, solche Traumata.
Nachts kamen die Engländer und haben bombardiert und am Tag kamen die Amerikaner. Und es waren kräftige Angriffe auf Berlin dann, als die Berliner Flugabwehr nicht mehr richtig funktionierte und der Krieg eigentlich, wenn man so will, schon fast verloren war, obwohl er noch immer noch andauerte.
Angela Moret sagt, dass diese seelischen Verletzungen auch in den Nachfolgegenerationen noch Schaden anrichten können. Ist ja klar, Kinder spüren an ihren Eltern,
da ist was Trauriges, da ist ein Schmerz oder da ist eine Angst.
Darauf reagieren Kinder natürlich stark. Oder Kinder können natürlich auch selbst traumatisiert werden, wenn man ihnen oft genug schlimme Dinge erzählt, die einem selber passiert sind. Und man weiß eben aus Forschungen, dass Traumata über mehrere Generationen weiterwirken können.
In der Verdunklung mussten wir immer ein paar Häuser weiterlaufen in diesen befestigten Keller. Und da habe ich alte Leute geführt.
du hast alte Leute geführt.
Ich als Sechsjähriger, Siebenjähriger habe alte Leute geführt. Das, so erwachsen fühlte ich mich damals schon, dass die den da stolperfrei den Weg gefunden haben. Und in der Dunkelheit.
Also, wie stelle ich mir das vor? Du bist dann als sechsjähriger Junge vorangelaufen und hast die Leute aus der Umgebung in die Kinder...
Ich habe die richtig auch unter den Arm genommen, nicht? Krass. Ganz, ganz klar. Und ich weiß eben noch genau, das sind wieder ganz klare Erinnerungen. Ich hatte Angst, wenn wir aus dem Keller kamen, in der Dunkelheit über einen Blindgänger zu stolpern. Es waren immer wieder natürlich Bomben gefallen, die nicht explodiert waren. Und da hatte man Angst davor, dass man da gegentritt und dass sie hochgehen. Ne?
Diese Ereignisse haben natürlich auch bei meinem Opa Spuren hinterlassen.
Denn durch die Kriegsereignisse war ich halb erwachsen geworden.
Ja.
Er war mit 8 Jahren fast erwachsen, wenn du so willst.
Und wenn mein Opa das so sagt, dann frage ich mich natürlich, ob und wenn wie sehr er heute noch unter den Erinnerungen von damals leidet. Weil ihm ist ja noch viel mehr passiert. Irgendwie hat das Ganze die Geschichte meines Opas jetzt doch noch mehr in mein Leben geholt. Vor allem, weil wir ja jetzt auch noch wissen, wie wenig verlässlich Erinnerungen sind. Also wie viel vergessen und verdrängt wird und wie sehr sich Erinnerungen über die Jahre verändern können. Da frage ich mich natürlich jetzt schon, was noch so alles in der Vergangenheit versteckt ist. Immerhin, mein Opa hat nicht nur den Krieg überlebt, er ist später auch aus der DDR geflohen. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, machen wir aber noch. Aber auch die andere Frage ist jetzt noch nicht beantwortet. Mein Opa Jo ist in einer Zeit groß geworden, in der sich viele Menschen dem Nationalsozialismus angeschlossen haben, die davon profitiert haben. Aber die meisten haben ja nicht persönlich irgendwen umgebracht. Also wie viel Schuld trägt die deutsche Bevölkerung von damals? Und was hat meine Familie in dieser Zeit wirklich gemacht? Weil das mit der Wehrmacht und so, das ist ja jetzt auch immer noch alles ungeklärt. Ich will es noch genauer wissen. Deswegen mache ich mich auf eine Reise mit meinem Opa. Und zwar wortwörtlich.
So, gehen wir rein, da.
Mein fast 90-jähriger Opa Jo und ich fahren miteinander dahin, wo für ihn alles angefangen hat.
Du hast auch mal erzählt, dass hier irgendwo ein Flugzeug auf dich zugeflogen ist und auf dich geschossen hat.
Ja, da wo dieses neue Haus jetzt steht, da war eine freie Wiese. Und da bin ich beschossen worden.
Berlin. Und was da auf uns wartet, darum geht's in der nächsten Folge. Das war Folge 1 von Opa, lass reden, einer 7-teiligen Podcast-Serie der ARD. Host bin ich, Marco Artmann. Skript geschrieben und recherchiert haben Magdalena Puls und Imre Balzer. Das Sounddesign kommt von Benjamin Hien und Max Dingeldein. Redaktion Timo Klump und Wiener Nuyen. Dramaturgischer Support Laura Kschikala. Produktionsassistentin Surya Maric. Bild- und Tonaufnahmen Max Braun, Oliver Kirschig und Gabriel Bayer. Fact-Checking Yves Müller, Andreas Koranda und Wenzel Steinig. Besonderer Dank geht raus an unsere Expertin in dieser Folge, Angela Moret. Und natürlich an meinen Opa Jo und meine Oma Jutta. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Opa Lass Reden wird produziert von Das Ding vom SWR in Zusammenarbeit mit Fritz vom RBB.
Ich finde es cool, dass wir das machen. Habe ich dir gesagt, wie der Podcast heißen soll?
Nee.
Opa, lass mal reden. Wie findest du den Namen?
Ja, warum nicht?
Marco, wiederhol noch mal bitte etwas lauter.
Du hast deine Kopfhörer nicht auf. Deswegen hörst du uns nicht. Der Name von dem Podcast soll heißen Opa, lass mal reden. Wie findest du den Namen?
Ich würde sagen...
Da fehlt ein Wort, nicht?
Das, Opa, lass mal hören.
Lass uns mal.
Was du sagen willst.
Lass uns mal reden.
Zum Beispiel.
Ja, das ist so noch ein bisschen in unserer Jugendsprache, würde ich sagen. Da sagt man das so, lass mal reden.
Ich habe da nichts gegen einzuwenden.
Und wenn du noch nicht genug von Podcasts hast, dann hör doch mal bei uns rein. Wir sind Lisa und Mathis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder kompliziertes Drumherum.
Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
Hallo, liebes 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf die Klimaerwärmung. Ich kaufe kein Fleisch mehr.
Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
Ich würde gern einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals berichtet.
Hört doch gerne auch mal rein, 0630 in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.